Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Heartbeat. Heartbeat, das ist der Podcast der Werbeagentur Think und der Schwesteragentur Loved, die das Thema Markenstrategie, Markendesign und Storytelling für sich gepachtet hat. Und wir sprechen in diesem Podcast mit Kundinnen und Kunden, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und Branchenvertrauten und Kooperationspartnern, häufig aus der Gruppe, zu der wir zählen, der WPP-Gruppe. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil sie eine Disziplin vertritt, die sich PR nennt. Man könnte diesen Begriff auch weiterfassen. Und aus eigener beruflicher Erfahrung weiß ich einfach, wie wichtig es ist, dass Menschen, die sich mit Werbung beschäftigen, genau mit diesen Menschen eben auch gut verstehen. Das ist nicht immer so. Haben wir im Vorgespräch auch kurz gestriffen. Und mein heutiger Co-Gastgeber Hendrik Heine, mit dem ich eine fast 20-jährige berufliche und private Freundschaft verbindet, der stellt unseren Gast vor und dann geht's sofort zum Gast und mit möglichst wenig Redeanteil von Hendrik und mir und möglichst viel von dem Gast.
Vielen Dank, Michael. Du hast es vorweggenommen, dass es jeder unserer Gäste und Gästinnen bisher war spektakulär. Aber heute ist fast die, das weißt du dann noch nicht, die Masterclass PR, weil bei wenig Themen, ich muss es wirklich sagen, guckt man sich an und denkt, ja, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht, wie, was, wie, und dann geht's irgendwie weiter. Aber eins nach dem anderen. Susanne ist seit dem 1. Juli gemeinsam mit ihrem Jürgen Chefin von Burson. Burson ist ein vielleicht der Gigant, mindestens bei der WPP, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, mit, ich darf zitieren, 6.000 MitarbeiterInnen weltweit, in Deutschland mit Offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München. Ich sagte es bereits, ein PR-Gigant, und wir freuen uns sehr, heute mit dir, wenn nicht mit dir, über das Thema PR zu sprechen. Ich frame es fast so, und Michael hat es schon gesagt. Michael, ich glaube, wir stellen uns heute beide auf Mute und lassen Susanne einfach eine Dreiviertelstunde durchreden und dann drücken wir auf Leave the Call und dann ist aber, glaube ich, alles gut. Ja. Ich glaube, wir können es heute ohne zu viel Druck auf dich zusammen machen, Susanne. Ich glaube, wir können es so versauen. Ich durfte ein paar Mal mit ihm reden, im Leben reden. Ich dachte, red einfach weiter. Ich muss einfach den Mund halten, dir zuhören. Ich werde mit jedem Satz schlauer. Also das ist unsere Erwartungshaltung an dich heute. Ist es okay?
Ja, bitte noch ein bisschen mehr Pressure on, weil wenn wir über PR sprechen, dann sprechen wir auch darüber, dass wir ganz viele Fragen haben und eigentlich gerne die Fragen stellen, bevor wir Antworten geben und uns erstmal was zurückgegeben werden muss, bevor wir tatsächlich anfangen zu arbeiten. Aber ich bin natürlich gerne bereit, euch ein bisschen in die Welt mitzunehmen und freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Schön. Herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Lass uns einsteigen in das Thema PR. Ich fange jetzt möglichst groß an. Was ist eigentlich das Thema PR im Jahr 2024 in einer Welt, in der alles digital ist, es tausend Kanäle gibt, alles zusammenläuft, es keine Kanaltrennung mehr gibt? Was ist eigentlich aus deiner Sicht PR?
Also ich möchte jetzt nicht, ich habe ja PR studiert, deswegen zitiere ich jetzt mal nicht, was die Definition von PR ist, aber in 24 ist PR hauptsächlich eine Kommunikation, die sich auf Beziehungsmanagement spezialisiert hat. Also es ist nach wie vor für uns am wichtigsten, wer sind unsere Stakeholder und wie können wir diese Beziehungen managen. PR steht ja für Public Relations, da ist die Relation schon drin. Deswegen ist Beziehungsarbeit eins unserer Themen. Das Public ist nicht mehr nur der Fall, also weil wir natürlich nicht nur in der Öffentlichkeit, das ist der deutsche Begriff dafür, Öffentlichkeitsarbeit, tätig sind, sondern wie du gerade beschrieben hast, in einer Welt, die wahnsinnig komplex ist, wo wahnsinnig viele Zielgruppen angesprochen werden sollen, wo es ganz viele Kanäle gibt, ist es unsere Aufgabe zu gucken, wie wir spezifisch an diese einzelnen Zielgruppen und Kanäle rangehen und dort mit Menschen in Beziehungen treten, weil wir im Gegensatz zu Werbung und Marketing keinen Platz kaufen, um unsere Botschaften zu platzieren, sondern wir sind davon abhängig, dass Leute ohne Bezahlung in den meisten Fällen über uns beziehungsweise die Unternehmen und Marken, die wir vertreten, sprechen. Und das möglichst glaubwürdig und authentisch, das ist was, was heute total wichtig ist. Früher war es einfach nur die Haltung, das muss so gut wie irgendwie möglich sein. Auch das war schon schwierig, weil wir ja eben immer einen Filter dazwischen haben. Wenn man das nicht bezahlt, ist früher unsere Arbeit halt hauptsächlich mit Journalisten und Journalistinnen gewesen, die wir davon überzeugt haben, dass irgendwas eben interessant und spannend für sie ist, was sie wieder über ihre Zeitschriften, Zeitungen etc. pp. An ihre Zielgruppe kommunizieren, dann mussten wir das eben so gut wie möglich gestalten. Heute ist das natürlich nicht mehr nur Journalisten und Journalistinnen, sondern du gehst auch direkt natürlich in Kanäle rein und sprichst dann mit Influencern zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema, was uns in 2024 nach wie vor extrem begleitet. Genau, und wie gesagt, also es ist nicht mehr nur positiv, auch das ist vielleicht so ein bisschen... Das war immer der Wunsch. Das ist natürlich, weil auch weniger Kritik in Masse an Kunden und Kundinnen herangetragen werden konnte. Inzwischen geht es eher um authentische und glaubwürdige Themen. Es ist nicht mehr nur, wir brauchen das gute, positive, sauber polierte Image. Nimmt einem eh keiner ab, weil alle irgendwie alles nachprüfen können.
Mhm. Du hast selber deine gesamte berufliche Laufbahn im Bereich PR verbracht. Ne? Das ist 2006 angefangen bei Cohn Wolf mit einem Trainee. Wenn du das so auf 3-4 Punkte, du hast es schon angedeutet, wenn du sagst, die ganz großen Unterschiede zwischen damals und heute, was ist das, was sich wirklich, wirklich verändert hat und was ist gleich geblieben?
Es ist ganz toll, über damals zu sprechen. Also abgesehen davon, dass wirklich viel, viel digital stattfindet. Mhm. Und ich finde 2006 bis 2024 wirklich krass, was da passiert ist, weil ich bin noch als Volontärin um Tische gelaufen und habe Pressemappen gepackt. Wir haben USB-Sticks mit Daten bespielt, um sie dann mit zu einer Pressekonferenz zu nehmen. Das machen wir natürlich nicht. Mehr, ich glaube, der Hauptpunkt oder eine der Hauptpunkte ist einerseits, dass wir nicht mehr nur Einwegkommunikation machen, sondern es wirklich um diese dialogorientierte Kommunikation geht. Dass es auch nicht mehr nur die Massenmedien sind, die im Fokus stehen. Häufig oder immer noch konfrontiert werden wir in unserem Berufsfeld damit, dass wir doch bitte dafür sorgen, dass die Medien über uns berichten und einfach ein Thema verlängert wird. Das ist eigentlich viel zu spät, an dem PR ansetzen kann. Deswegen ist es bei uns nicht mehr nur das klassische Media Relations, was wir früher gemacht haben, sondern es geht vielmehr auch um die Ableitung von Kommunikation aus der Business-Strategie. Wie kann man das unterstützen? Und was sich auch geändert hat, ist die Messbarkeit von Erfolg. Also auch da hat sich wahnsinnig viel getan von, wir nehmen den Anzeigenäquivalenzwert, wo wir mal früher ausgerechnet haben, was das umgerechnet in einer Werbeanzeige gewesen wäre, zu, wir können heute wirklich sagen, so und so viele Menschen hat das erreicht, die haben mit uns interagiert, etc. pp. Ich denke, das sind so die größten Blöcke vielleicht.
Sehr schön. Hat es sich eigentlich in der Zeit, Entschuldigung, dann bin ich auch ruhig. Hat es sich das, was ich im Vorgespräch auch gesagt habe, dieser Eindruck, Werbeleute gucken komisch auf PR-Leute, PR-Leute gucken komisch auf Werbeleute, also jetzt gerade die Agenturfunktion, aber auch in den Unternehmen. Hat sich das geändert, verbessert oder würdest du sagen, da gibt es immer noch Skepsis, die man ausräumen müsste?
Ja, also das hat sich an ganz vielen Stellen entsprechend verbessert, weil auch die Unternehmenskommunikation noch eine andere Wertstellung erfahren hat. Häufig ist das in Konzernen inzwischen an der obersten Führungsebene angedockt, genauso wie eben Marketing auch. Das ist nicht mehr nur irgendwo untergeordnet. Es ist ja auch relativ häufig gewesen noch in den vergangenen Jahren, dass diese Abteilungen zusammengeführt werden unter der Leitung von jemandem aus dem Marketing. Da sieht man deutliche Entwicklungen und man sieht auch deutliche Entwicklungen, wie wichtig es ist, auf die Unternehmenskommunikation zu hören, weil ein Teil unserer Arbeit oder ein großer Teil unserer Arbeit ist tatsächlich auch immer auszuloten im Unternehmen. Das ist unsere Reputation, die müssen wir entweder ausbauen, aufbauen oder wir müssen sie auch vielleicht beschützen. Und heute sind Unternehmen so abhängig davon, was ihre Reputation angeht, dass wenn die in Gefahr ist, würden sie insgesamt einfach Schwierigkeiten haben, ihr Unternehmen weiterzuführen. Weshalb das einfach an Relevanz zugenommen hat, weil wir was dagegen tun können. Und deswegen sind wir auch die, die so viele Fragen stellen und immer alle Krisenszenarien mit abdecken und gucken, welches Issue könnte irgendwo aufpoppen und zu einem größeren Thema werden. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich noch auch dieses alte Spiel zwischen das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, anstatt wirklich ein Zusammenspiel zu ermöglichen. Weil das ist eigentlich das Großartige, und da habe ich mich mit Hendrik auch schon mal drüber unterhalten, wenn wir es schaffen würden, das nicht mehr so, also noch viel mehr nicht mehr so getrennt zu betrachten, dann könnten wir noch viel, viel mehr erreichen, weil es eben nicht mehr ist dieses, ich komme irgendwann dazu, wo es eigentlich schon zu spät ist, wo ich dann noch sagen kann, ja, okay, ihr müsst noch XY bedenken. Du kannst sehr früh schon einsetzen und sagen, das wäre noch wichtig, jenes ist noch wichtig. Und das ist, glaube ich, schon was, wo man sich noch weiter bewegen kann und wo es natürlich vor allem sehr wünschenswert wäre, dass wir mit den Partnerschaften, die bezahlt für Dinge arbeiten oder Platz bezahlt zur Verfügung stellen, dass wir dort Kombinationsmöglichkeiten finden. Weil das ist auch was, was man in der Kommunikationsbranche sieht. Das ist das, was den meisten Impact hat und was die meisten Menschen beeindruckt.
Hm. Ihr arbeitet für große Top-Brands, Blue-Chips, all dieses. Was sind die Fragen, was sind die großen Fragen, die euch gestellt werden? Was ist der größte Need?
Oh, Henrik, das ist so.
Die existenziellen Fragen.
Da kommen wir gleich zu.
Ja, alles ist cool.
Ich frage dich gleich, warum du den Job machst, aber das kommt jetzt in 10 Minuten.
Okay. Also das ist ganz unterschiedlich, weil wir eben in der Kommunikation so breit aufgestellt sind. Das heißt, also wir unterscheiden ja so ein bisschen zwischen, es gibt Kommunikation für Unternehmen, dann spreche ich für ein großes Unternehmen und will dafür sorgen, dass eben Reputation aufgebaut wird, dass verstanden wird, warum das Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitsthemen so angeht oder anders angeht, warum ich die Geschäfte so erledige oder anders erledige, warum ein Sprecher oder der CEO jetzt für bestimmte Themen steht. Das ist der eine Bereich Unternehmenskommunikation. Und dann hat man natürlich auch noch den Bereich Markenkommunikation, wo es wirklich dann um die Produkte und die Marken von den Unternehmen gibt. Und das sind zwei unterschiedliche Bereiche, wo man das nicht so ganz vereinheitlichen kann, wo es natürlich zusammenliegende Themen gibt, sowas wie Nachhaltigkeit, ne? Kein Unternehmen, was Produkte hat, kann sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Wenn du was im Produktbereich zum Thema Nachhaltigkeit machst, dann hat das immer Abstreikhaft auf die Unternehmenskommunikation beziehungsweise auf das Unternehmen selber. Und so interagiert das miteinander. Aber nichtsdestotrotz ist für die KollegInnen aus dem Bereich Produkt-PR ist natürlich nach wie vor die größte Herausforderung. Wie schaffe ich es in diesem absoluten Rausch an Informationen, meine Message dort hinzubekommen und das Produkt am Ende des Tages, ja, wollen die Unternehmen ja verkaufen. Also das ist auch unser Ziel oder zumindest eine Awareness zu generieren, dass Leute wissen, es gibt dieses Produkt. Und in der Unternehmenskommunikation, das sagte ich schon, ist die größte Herausforderung oder die größten Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist auch da, wie kann ich das Unternehmen am besten dafür aufstellen, dass es Abstrahleffekte hat, also positive Abstrahleffekte, wofür das Unternehmen steht. Reden wir wieder über Reputation und wie kann ich bestmöglich dafür sorgen, dass es geschützt ist gegen Angriffe auf die Reputation, die wieder dafür sorgt, dass mein Unternehmen nicht mehr handlungsfähig ist. Also das sind so die beiden Spannungsfelder, in denen wir uns bewegen und da liegt sehr, sehr viel dazwischen.
Wie siehst du bei der Unternehmenskommunikation die Bedeutung von Einzelpersonen heutzutage? Es gibt ein paar berühmte Beispiele. Ich weiß, es fällt mir ein, Herbert Diess wurde mal genannt, weil man gesagt hat, wow, er hat den Vorzeige-LinkedIn-Account und es passiert offensichtlich mit einem großen Einsatz von Ressourcen für das Thema wirklich richtig ernst genommen. Wie siehst du heutzutage die Bedeutung von Einzelpersonen?
Das ist extrem wichtig. Also wir sehen, dass Einzelpersonen eine richtig wichtige Rolle spielen in der Kommunikation. Das hat was damit zu tun, dass Menschen Menschen vertrauen und natürlich Experten und Expertinnen aus dem Unternehmen für bestimmte Bereiche stehen und damit mehr Glaubwürdigkeit vermitteln als irgendjemand, der darüber spricht. Deswegen ist es extrem wichtig, dass zum Beispiel, und das ist eins der Bereiche, mit denen wir uns am meisten beschäftigen in der Unternehmenskommunikation, wie positioniere ich den CEO, wie positioniere ich einzelne Experten für oder Expertinnen für Bereiche, also in der Medizin zum Beispiel sind das dann auch so Medical Directors, ne? Wer kann da tiefen detailliert wirklich was sagen, damit glaubwürdig auch darüber gesprochen werden kann, dass Studie XY die Details hat. Das ist absolut wichtig und notwendig, weil es einfach die Glaubwürdigkeit erhöht und sehr erfolgreich ist, weil eben Menschen Menschen glauben.
Ich würde gerne einmal tief reingehen in dieses Thema LinkedIn. Wir hören von einigen Firmen, dass sie die LinkedIn-Aktivitäten ihrer Mitarbeitenden eher argwöhnisch sehen, auch teilweise reglementieren und versuchen, das einzuschränken, zumindest wenn es in irgendeiner Form mit dem eigenen Unternehmen zu tun hat. Andere, die das ganz toll finden. Was empfehlt ihr euren Kunden? Habt ihr so eine Art LinkedIn 10 Things to Avoid or to Do Liste oder wie siehst du das Medium insgesamt?
Also insgesamt sehe ich, das Medium ist ein Kanal und dieser Kanal ist extrem wichtig für Kommunikation. Und da kann man jetzt als Unternehmen sagen, ja, meine Mitarbeitenden sollen das nicht machen, ich sehe das kritisch. Sie werden es halt trotzdem tun. So, und wie das eben ist, wie wir schon immer ein Grundsatz der PR ist, adressier die Themen lieber, als dass irgendjemand anders die Themen adressiert, weil die ploppen immer wieder auf, ist unsere Empfehlung immer, sich damit auseinanderzusetzen, wenn der Kanal viel genutzt wird. Dann soll ich eher daran arbeiten, wie kann ich die Mitarbeitenden mitnehmen, Empfehlungen aussprechen, ne? Was kann man machen, was kann man nicht machen. Auch Kommunikationsangebote tatsächlich, ne? Was sie posten können oder womit man sich als Unternehmen wohlfühlt oder was eben auch ausgeschlossen ist. Also von daher, da würden wir nie empfehlen, einem Unternehmen, dass sie LinkedIn komplett sein lassen sollen. Und im Gegenteil, wir sehen wahnsinnig gute Ergebnisse. Jetzt mal abgesehen von den, ich nenne das jetzt mal so die Experten, oberste Führungsriege, die wichtig ist in der Außendarstellung, sind es auch extrem die Mitarbeitenden, wenn die kommentieren, aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, was sie bewegt etc., dass sie sich sicher fühlen, im Rahmen des Unternehmens vielleicht auch über ihr Unternehmen zu sprechen, weil, und das ist ja auch eine große Herausforderung unserer Zeit, in der wir uns befinden, also wir suchen Talente, wie blöde, ganz viele Unternehmen sind auf der Suche, Employer Branding ist ein Themenkomplex, was so zugenommen hat, verdiene ich keine Goldmedaille mit, wenn ich anfange, das zu verbieten. Im Gegenteil, ich kann punkten damit, dass Mitarbeitende darüber besprechen und eben die Glaubwürdigkeit wiedergeben, dass das, was die als CEO erzählen, auch tatsächlich so ist.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass ein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Style Guide, Tone of Voice, dass man bestimmte Tipps gibt? Ich sag mal, was ich früher, als ich noch bei Think in der Verantwortung war, versucht den Leuten mitzugeben und gesagt, schreib nur über positive Dinge. Also wenn du im Zusammenhang mit deinem Job was machst, mach dich nicht angreifbar. Wenn du anfängst, sehr hart zu kritisieren, potenzielle Kunden, Themen, bist du als Dienstleister wahrscheinlich richtig und solltest du überlegen, ob du eher Journalist wirst. Ist das zu billig? Habe ich mir das damals zu billig gemacht oder würdest du sagen, da ist was dran?
Wie kann ich denn das jetzt PR-technisch formulieren?
Zu billig, Michael.
Kannst mir gerne eine reinhauen. Alles gut. Ich kann das.
Du, das wurde früher viel gemacht. Also ich meine, wir haben in Social Media Guidelines sehr viele Dinge festgelegt. Wir sind nur heute in einem Zeitalter, wo eben ganz stark darauf geguckt wird. Ist das authentisch und ist das glaubwürdig, was diese Personen da machen? Und wenn alle nur positiv darüber reden, dann ist das nicht der Fall. Das ist ein Learning für ganz viele Unternehmen und auch für ganz viele Leute von uns, weil wir wollen natürlich das Unternehmen und die Marke bestmöglich strahlen lassen. Ja. Es ist nur nicht so, dass alles immer schön ist. Und das zu adressieren und wirklich authentisch zu kommunizieren, ist viel mehr wert, als zu sagen, es muss immer alles positiv sein, weil sich das im Endeffekt, und das zeigen alle Kampagnen, die dort laufen, stärkt einfach die Glaubwürdigkeit.
Es ist auch, glaube ich, vielleicht auch mal ein Unterschied, ob man jetzt Dienstleister ist, Unternehmensberater, Agentur wo dann Kunden vielleicht sagen, wenn Mitarbeiter so öffentlich hier auf meinem Wettbewerber rumhacken, ist das dann die richtige Agentur oder ob ich ein Unternehmen bin, was eben ein anderes Produkt hat. Aber ich finde es interessant, finde es gut, finde es auch eine gute These, ja.
Stichwort These, jetzt sind wir ja warm geredet, ne?
Ja.
Jetzt wieder warm, jetzt fangen wir mal richtig an, reinzugehen.
Puiuiui.
Wenn ich dir so zuhöre, Susanne, und höre, wie du darüber sprichst, über Wahrnehmung, Marke, du hast jetzt das Thema Employer Branding aufgemacht und so weiter, kann man nicht anders, als sich einen weißen Zettel nehmen wollen und sagen, wollen wir das nicht alles mal kurz neu sortieren, aufbauen? Weil ich weiß noch, alle so ein paar Jahrzehnte im Job. Früher hat man angefangen, das ist jetzt ATL und BTL, okay. Und dann war man irgendwann ein paar Jahrzehnte weiter und gesagt, das ist jetzt so, wir nennen das jetzt so Earned, Owned und Paid. Und gesagt, so haben wir wieder eine Logik, wie die Welt funktioniert. Und mittlerweile ist ja die Frage wirklich, kann ich überhaupt noch irgendwie eine Linie ziehen? Das ist sicherlich unterschiedlich in der Branche, Produkt, Dinge, du hast es gesagt, klassische Produkt-PR, ich habe ein neues Haarshampoo und möchte das irgendwie, weil ich weiß, es gibt eine Logik im Markt, wo müssen das Leute sehen, alles verstanden und so weiter und so weiter. Aber läuft nicht alles so extrem zusammen, dass jede Trennung fast nur noch künstlich ist und aufgrund von Strukturen ist, die gewachsen sind? Müsste es nicht eigentlich viel, viel, viel enger alles verzahnt sein von vornherein?
Also interessanterweise, ich habe, als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, war, glaube ich, eine Seminararbeit. Es war also noch während des Studiums, ist das Thema integrierte Kommunikation ein großer Themenkomplex gewesen. Kann ich mich noch gut dran erinnern, kann man, glaube ich, sogar noch im Internet irgendwie finden, dass ich darüber was geschrieben habe. Das Thema an sich gibt es schon super lange und auch Vertreter und Vertreterinnen, die sagen, dass das extrem wichtig ist, dass wir das näher zusammenführen, weil am Ende des Tages wollen wir ein Unternehmen meistens, also als Agenturen wollen wir ein Unternehmen in irgendwas bestärken, was irgendwie in ihrer Businessstrategie verankert ist. Von daher ist die Diskussion schon sehr alt. Sie wird natürlich immer mal wieder stärker oder weniger stark getrieben. Und jetzt ist natürlich eine Phase, schon ein bisschen länger, wo wir durch diese auch Vermischung ja von Thematiken, also beispielsweise Influencer Relations, ich habe vorhin gesagt, PR und also den Bereich der Kommunikation, die wir machen, ist meistens nicht bezahlt. Natürlich sind Influencer-Kooperationen bezahlt. Das sind eben so Grenzen, wo wir ja auch merken, mal ist es eine Mediaagentur, die angefragt wird, mal ist es eine Werbeagentur, die angefragt wird, mal ist es eine PR-Agentur. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wo so Leute sitzen, die vielleicht ein grundsätzliches Verständnis davon haben, was eben den Kunden oder die Kundin gerade umtreibt. Und wenn du mich fragst, fände ich das immer schöner. Ich möchte lieber darüber nachdenken, was bewegt die Kundin, den Kunden gerade wirklich? Und muss nicht darüber nachdenken, gibt es da jetzt eine Hürde, weil die in irgendeinem anderen Bereich sitzen oder nicht. Das hast du natürlich berechtigterweise gesagt. Es ist nicht ganz so, einfach weil es gewachsen ist. Und Strukturen darf man eben nicht einfach so übersehen. Es wäre viel Umbruch. Ich glaube aber, dass man mit positiven Beispielen und Resultaten da viel tun könnte. Und ich glaube, wenn wir ein weißes Blatt Papier hätten in der heutigen Zeit, würden wir es auch anders machen. Weil wir würden, wenn wir alle als Agenturen das Thema KundInnenzentrierung wirklich in den Fokus stellen, dann würden wir auch ganz oft viel mehr Experten und Expertisen aus anderen Bereichen dazu holen. Ruhe.
Ja.
Wir lassen es nachwirken. Anschlussfrage, Michael. Du musst pausieren. Ich habe eine Anschlussfrage. Ich stelle mir die Frage, mehr denn je, glaube ich, und das ist das auch an das, was wir als Agentur glauben, dass ein Gedanke die Kraft hat, alles zu verändern. Und ich glaube, mehr denn je, ein Satz, ein Gedanke ohne eine Idee ist alles nichts. Wenn ich jetzt 2 Wochen zurückgucke, Parteitag von den Amerikanern, wo ich nur staunend mir es ansehen kann und sage, oh mein Gott, wie talentiert und gut sie alle sind, nicht nur im großen Narrativ, sondern dann auch eben in den 2, 3 Punchlines, die sie rausbringen. Meine Frage an dich, wie siehst du das, wo denkst du, ist aktuell und vielleicht sollte zukünftig auch die Deutungshoheit eines Gedankens als Narrativ sein. Ich weiß nicht. Ich habe die Fragen eher groß als klein vorbereitet. Ich hoffe, es ist okay. Aber wenn wir dich schon da haben, hoch rein. Also wir wollen.
Wunderbar. Da können wir dann nämlich nachher gleich nochmal ansetzen bei dem Thema, was vielleicht auch Werbung und PR-Menschen unterscheidet. Wir nämlich super gerne vorbereitet sind, um tatsächlich qualifizierte Antworten zu liefern. Ja. Und ich persönlich glaube daran, dass die Deutungshoheit bei demjenigen liegen sollte, der am besten passt. Also ne, für mich wäre nicht, es ist jetzt per se die eine Person, die darf, es kann in einem Unternehmen ein Unternehmenssprecher sein, der ganz großartig ist. Ich habe auch ganz viel mit Marketingleitungen schon zusammengearbeitet. Manchmal sehe ich CEOs, die eine so starke Vision haben, die solche Abstrahlkraft eben auch in unsere Bereiche hat. Völlig fein. Wenn wir sozusagen uns grundsätzlich einig darauf sind, dass wir immer einfach mit der besten Person arbeiten, die für das Thema geeignet ist. Das fände ich grundsätzlich gut. Deswegen ist die Deutungshoheit schwierig zu benennen.
Nee, ist ja keine Antwort. Ich finde, das ist eine ganz tolle Antwort, weil sie eben auch aus der Struktur rausgeht. Und wenn du mich persönlich fragst, ist keine Frage von der Position, ist sondern vielleicht auch von einem Talent ist, einer Fähigkeit. Jede Kundenstruktur funktioniert anders. Jeder hat andere Qualitäten drin und so weiter und so weiter. Deswegen ist es wahrscheinlich die alige Antwort, die einzig mögliche wahrscheinlich.
Ja, also wenn ich daran denke, ich meine sozusagen das große Aufmalen. Ich finde, da brauchst du ja keinen Prozess von vorweg, sondern wir wollen ja erstmal was entwickeln. Da brauchst du das nicht unbedingt, sondern du willst erstmal schauen, was könnte es sein? Was ist die vielleicht beste Lösung, wo wir uns drauf einigen können? Oder vielleicht auch die schönste oder nachhaltigste oder was auch immer Lösung, was gerade die Zielstellung ist. Und dann am Ende des Tages brauchst du wieder Prozesse und Strukturen, um das operationalisieren zu können. Aber im Großen und Ganzen sollten wir uns alle erlauben, eben unseren Kopf aufzumachen und zu überlegen, was ist das, wie wir es eben am bestmöglichen machen können und nicht so ist es vorgegeben und weil das so vorgegeben ist, ist das vielleicht auch nicht die sinnvollste Art und Weise, daran zu gehen.
Ich würde gerne, du hast die Steilvorlage amerikanischer Wahlkampf genommen. Ich würde da gerne einmal zurückgehen und zwar nochmal 16 Jahre, fürchte ich fast, zurückgehen. Und zwar weil es für mich so ein Erweckungserlebnis war, wo ich das erste Mal wirklich gesehen habe, dass eine Marke, und das war die Marke Obama damals, eben alle Grenzen zwischen PR, bezahlter Werbung und allem aufgehoben hat und in einer Art und Weise Botschaftsmanagement betrieben hat, wo ich gesagt habe, das wird die Kommunikation nachhaltig beeinflussen, ne? Mit klarem Narrativ, was ich alles auf diesen Einsatz Yes We Can führen ließ, gebackt durch Bücher, die er dazu geschrieben hatte, gebackt durch sein Leben und wirklich in alle Kanäle gedacht, das erste Mal Social Media, In-Game Advertising, also alles richtig gemacht, selbst die aufkommende iPhone-Apps richtig genutzt. Das war damals, finde ich, wegweisend. Ich kann das jetzt im aktuellen Wahlkampf noch nicht sehen, außer diesem ein Wort, was alles veränderte, weird. Also für mich war Tim Walz und weird war so das, wo ich sage, das war kommunikativ der Page-Turner und natürlich diese glaube ich, geniales Casting von diesen beiden zusammen. Aber jetzt kommt nach langer Monolog die Frage, siehst du, egal ob jetzt politische Kampagnen oder Marken, die sind irgendwie leuchtende Beispiele, wo du sagst, weltweit, das sind Cases, wo du hinguckst, dürfen eigene sein oder aber auch fremde, du sagst, da ist genau das, was du jetzt uns in der letzten halben Stunde erzählt hast, wird das gelebt und praktiziert?
Das ist eine super Frage ohne Vorbereitung. Also wird es bestimmt. Ich glaube, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Weil es natürlich, also weil wir als PR-Schaffende ja auch nur immer, also sozusagen von extern, wir können ja immer nur auf Teile gucken, die wir sehen oder nicht sehen. Du weißt nicht, ob da jetzt Einzelagenturen dahinter gestanden haben oder nicht. Mhm. Was ich bloß sehe, ist, wenn du genau das, was du gerade beschrieben hast, wenn es ein Narrativ gibt und wenn es bestimmte Botschaften gibt und die wirklich überall ausgearbeitet verwendet werden, dann funktioniert das eben richtig gut. Und dann ist es ein Zusammenspiel von allen Gewerken, ob die jetzt getrennt sind oder nicht, strukturell. Ja, dann ist das was, wo wir hinschauen und sagen, wow, richtig gut gemacht. Wobei mir jetzt gerade aus dem Stand auch nicht das eine Ding einfällt, wo ich sage, ja, das ist mein Case der letzten 10 Jahre, wo ich echt so beeindruckt war, wo alles ineinander gespielt hat.
Aber vielleicht ist es auch bezeichnend, ne? Weil ich habe auch schon mehr als 3-mal mit ihrem Leben gesprochen und bei 2 von 3 Fällen hast du was über Obama vor 16 Jahren gesagt.
Ja, ja. Das ist ja auch ein Case. Ist auch peinlich, ne? Dass ich das immer noch wieder hochhole.
Ich finde es vielleicht peinlich. Ich will ja das, was du sonst hat, einmal aufgreifen. Es ist offensichtlich aber auch nicht so einfach, genau das hinzukriegen, eine Power hinzukriegen, eine Konsistenz hinzukriegen und so weiter und so weiter. Und deswegen referieren wir ja auch aus Dinge, ich referiere noch weiter nach hinten und sage, ich drifte nicht zu weit, das ist aus Marketing, aber wenn ich mir Luther King angucke, und auch da denke ich mir, wie konsistent und klar und eindeutig, ganz andere Zeiten, so. Und da bin ich jetzt 60 Jahre nach hinten gegangen. Also deswegen finde ich das, auf keinen Case zu kommen, der aktuell ist, ist ja auch bezeichnend, weil es offensichtlich nicht so trivial ist, eben heutzutage eben auch die Wucht und die Geschichte zu erzählen. Und selbst wenn wir jetzt kurz beim Wahlkampf sind, da sagen wir alle gucken jetzt in die USA und sagen, oh wow, wie schlau gut die sind, sage ich ja auch. Und dann sagen wir, aber in Deutschland, das lässt sich und das nicht übertragen. Es liegt ja auch gar nicht daran, dass wir keine talentierten, guten, kompetenten Leuten haben, sondern weil es auch eben auch anders funktioniert. So, weil das Publikum ein anderes ist und so weiter und so weiter. Deswegen finde ich das ja, das, was ihr da macht, du da machst, so faszinierend, weil so, es ist nicht, ich schreibe einen lustigen Satz und plakatiere den Punkt, damit ist der Job getan. So, das ist so eine irre lange Reise und wo überall mal reingedreht wird. Und deswegen, aber ich bin ja, glaube ich, vor 30 Sekunden ins Wort gefahren, Susanne, sorry.
Nee, bist du gar nicht. Ich denke noch so ein bisschen drüber nach. Ich glaube grundsätzlich, ne, ist auch natürlich das Thema Wahlkampf so ein wahnsinnig wichtiges für uns insgesamt. Aber ja, ich glaube natürlich haben wir an vielen Stellen eigentlich eine Möglichkeit, Dinge anders anzugehen und besser anzugehen, also in der Wirkung besser anzugehen. Es wird halt aufgrund verschiedener strukturellen Probleme, ich meine, das ist ja schon alleine, dass Ausschreibungssachen dann in Teilen gemacht werden müssen etc. pp. Oder wir eben auch einfach in Unternehmen haben eben Teilbereich 1 und Teilbereich 2 und dann gibt es dort irgendwelche Verstrickungen, die nicht funktionieren. Und alleine das stellt einen ja schon vor so große Hürden, dass wir natürlich versuchen können an den Stellen und sagen können, es wäre unser Wunsch, dass wir gemeinschaftlich daran arbeiten. Das würde euch auch helfen und das verstehen die Menschen sogar. Und trotzdem entscheidet man sich dann, das zu separieren, weil es eben unterschiedliche Budgettöpfe sind und so, weil einfach die strukturelle Überwindung so viel mehr Energie kosten würde, als das von vornherein getrennt zu machen. Mhm. Aber wenn wir von hinten gucken, also wenn wir dieses weiße Blatt, was wäre die beste Möglichkeit, dann würden wir es wahrscheinlich ein bisschen anders aufdröseln.
Und was ich glaube ich, und deswegen ist, glaube ich, auch die Frage nach dem, was ist dein Lieblingscase in FISA? Weil ich glaube, jetzt kommt meine These, weil was war mein was sind die liebsten Briefings, die wir so gekriegt haben im Laufe der letzten Jahre? Früher hat man gesagt, okay, wir wollen eine Idee, die viral geht. Das war immer so das erste Unbriefing, was man mal wieder vom Tisch kriegen musste, weil man den Leuten erklären musste, wie das funktioniert, dass es eben nicht so geht. Und das nächste, Artverwandte, ist aber sehr beliebt auch sagen, macht uns eine Idee, über die ganz Deutschland redet. Mhm. Und dann habe ich gerne gesagt, wie ich so schlau bin, hier ein bisschen relativieren wollte, sagte ich, okay, dann sagt ihr mir doch mal, alle im Raum dürfen 3 Ideen sagen. Sag mir nur eine Idee, über die ganz Deutschland in den letzten 3 Jahren geredet hat, die aus dieser Perspektive kommt. Und damit damals schon lange her. Aber damals gesagt, aber Red Bull Strato ist verboten. Das hat 100 Millionen gekostet. Das ist verboten. Aber sonst darf ich alles sagen.
Das ist ein cleverer Move.
Man merkt aber, dass halt eben ist keine Werbung ist und dass man nicht sagt, wir machen jetzt mal was in einem Zeitraum X und dann passieren Dinge. Sondern dass es eben auch gar nicht der Case ist, sondern vielleicht etwas, was einfach über 15 Jahre läuft. Oder. Und deswegen finde ich, das ist so der große Unterschied zwischen dem, finde ich, was wir auch tun, und was ihr auch tut. Und deswegen glaube ich auch, wir haben so ein bisschen auch im Vorfeld darüber gesprochen, wo rumpelt auch die Zusammenarbeit, war halt auch die Erwartungshaltung anders. Hier ist eine gute Idee, ihr habt 3 Wochen Zeit, bitte bringt das jetzt auf den Titel der 5 größten Tageszeitungen. Ja.
Also ich würde mal gerne ein Beispiel nennen aus unserer Agenturgeschichte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie toll für uns punkten will, sondern weil auch ich da jetzt insbesondere die PR-Agentur, mit der wir das damals zusammen gemacht haben, loben möchte, Fischer Appelt. Und zwar war das ein Case, über den hat nicht ganz Deutschland, aber viele Menschen in Deutschland gesprochen. Das war die Geschichte, die wir für die vermissten Kinder gemacht haben. Damals war das so, dass Zahlen gab, 100.000 Kinder werden pro Jahr vermisst gemeldet. Die meisten kommen nach wenigen Stunden wieder. Aber 2.000 gelten als dauervermisst. Und es gab eine Initiative für vermisste Kinder in Deutschland. Da waren 30, fast nur Frauen, glaube ich, sind mit Flugblättern rumgelaufen an Bahnhöfen, weil man eben wusste, es ist ganz häufig Kindesentzug und man muss in den ersten Stunden was machen. Und in Amerika gab es die Milchtüten, wo das drauf war und so weiter. Und es gab in der Agentur bei uns eine tolle Idee, was man machen könnte. Und die Idee, die dann irgendwann auch so der Kickoff sein sollte, war, wir machen eine Facebook-Suchaktion für jedes dieser Kinder, diese Initiative, die eben 150 dieser vermissten Kinder betreut und die Familien. Und wir machen 150 Facebook-Seiten und eine Seite, die das alles zusammenfasst. War eine schöne Idee. Und dann gab es noch eine zweite Idee und die machte daraus eine sehr gute Idee, nämlich dass wir den FC Bayern dazu gebracht haben, bei einem wichtigen Spiel, wo Franz Beckenbauer verabschiedet wurde gegen Real Madrid, dass ein Spieler nicht mit einem Kind an der Hand auf den Platz kam, sondern mit einem Schild, mit einem vermissten Kind und einer URL darunter. Da durfte nicht Facebook draufstehen, aber die URL leitete auf die Facebook-Seite. So far, so good. Das war eine schöne Aktion. Aber geil wurde sie dadurch, dass Fischer Appelt, die damals beteiligte PR-Agentur, gesagt hat, pass mal auf, das ist ja schön, aber das versendet sich. Selbst wenn das irgendwie jetzt dann jemand irgendwie sagt, wir müssen darüber vorher reden. Und die haben gesagt, die Aufgabe muss sein, das muss eine DPA-Meldung sein, bevor das Spiel ist. Und das haben die geschafft. Ne? Die haben das wirklich zu einer Meldung gemacht, bevor das passiert ist. Und durch diese wirklich Verzahnung, die dann stattfand, ist dieses Ding dann durch die Decke gegangen. Irgendwie 30.000 Facebook-Follower über Nacht, irgendwie nach wenigen Monaten 250.000, teilweise 50.000 Mal geteilte Beiträge auf der Seite und nachweislich irgendwie 20 Kinder, die darüber gefunden wurden. Und es wurde in die Nachrichten und überall. Und das finde ich so geil, wenn man das ist jetzt kein Riesen-Case, weil war anderthalb Jahre Arbeit insgesamt für die Agenturen. Aber es gibt eben diese Beispiele, wo Hand in Hand gearbeitet wird. Und wo man dann als Agentur, vor allem als Werbeagentur, ich glaube, wir haben die Nase höher als Gattung, mal die Fresse halten muss, wenn dann Leute, die das andere Thema haben, wirklich sagen, nee, das ist schön, aber damit es was richtig Großes wird, fehlt noch was.
Genau, das ist halt das, was ich meinte mit, ne, also das ist was klassische PR ohne Probleme leisten kann. Wenn du eine gute Geschichte hast, wenn du ein gutes Thema hast oder meinetwegen auch einen guten Stunt, dann kannst du das anders planen und anders streuen, wenn du im Vorwege daran beteiligt bist. Ne? Mhm. Manchmal haben wir natürlich so Situationen, wo wir dann angefragt werden, hier, wir verschicken ein Package, das wird bestimmt riesengroß, könnt ihr da hinten dran noch ein bisschen PR-Arbeit machen? Das funktioniert halt nicht. Es ist nicht, ja, nur weil irgendjemand sagt, ja, dieses Package wird spannend, ist das nicht der Fall. Wenn du aber ernsthaft was zu erzählen hast und das ist noch nicht mal nur bei, ich nenne das auch dramatischen und emotional aufwühlenden Themen, wie du jetzt gerade erzählt hast, sondern wenn du wirklich einen Case hast, wenn es wirklich was Ernsthaftes ist, es kann schon nur alleine sowas sein, keine Ahnung, du hast eine Studie gemacht zu irgendeinem Thema, wird dir eine PR-Agentur immer vorher sagen, Leute, lasst uns das einmal versuchen, exklusiv an ein Medium zu geben, dann hast du es nämlich schon mal draußen, dann können andere darauf referenzieren, dadurch wird das schon alleine größer. Ja. Und das ist wirklich das ist unser Basishandwerk, was wir können, dafür müssen wir aber rechtzeitig involviert sein.
Ja. Du hast es in so einem charmanten Nebensatz gesagt, wenn euch Agenturen oder Kunden sagen, so ein bisschen PR hintendran, das ist genauso für mich so ein Bärwort wie digital verlängern, was ich zum Glück schon lange nicht mehr gehört habe, aber was viele Jahre so dann Leute gesagt haben. Und ich glaube, dieses integriert an Arbeiten, Denken, Botschaften gemeinsam entwickeln und dann zu sagen, wie gehen Mechaniken, ne? Dieses wirklich kollaborativ arbeiten, das ist, glaube ich, das, was wir vielleicht als Ergebnis aus diesem Gespräch mal zusammenfassen können, als eins, dass das, wenn wir das hinkriegen, dass wir schon viel weiter sind.
Ja, auf jeden Fall. Auch was die Wirkung angeht. Ich sitze ja in verschiedenen Juries und wenn ich mir das angucke, dann sind die Cases, in denen heutzutage PR- und Werbeagenturen schon mal zusammen Hand in Hand gehen, das sind die, die gewinnen und die auch tatsächlich am wirkungsstärksten sind. Von daher gewinnen sie auch. Und das ist absolut, da sollte man weiter dran arbeiten und überlegen, wie man das verlängern, verbessern kann. Eben auch die Zusammenarbeit, weil unsere Disziplinen sehr unterschiedlich arbeiten. Das kann man halt auch nicht sagen. Es gibt durchaus Herausforderungen in der Zusammenarbeit, einfach weil wir ganz unterschiedlich sehr lange in diesen Silos gearbeitet haben und selten zusammengekommen sind.
Zusammengehen ist das Viertel, es kommt die Kategorie Persönliches hin. Das ist keine Drohung, okay? Was mich...
Wir werden sehen.
Du hast alles Recht der Welt zu sagen, beantworte ich nicht. Nächste Frage.
Absolut. Völlig in Ordnung.
Ich bin medientrainiert und das heißt, das kann ich euch sagen, das heißt, wenn ich in ein Interview gehe, dann habe ich vor, auf Fragen zu antworten. Ihr werdet von mir nicht hören, ich verlasse jetzt das Gespräch, sondern ich habe euch zugesagt, dass es da Antworten gibt. Deswegen, man kann natürlich sowas machen und das lernen wir in solchen Trainings, wie komme ich auf ein anderes Thema.
Super, ja.
Aber ich würde das niemals machen, dass ihr dann gar nichts bekommt. Ich habe ich anders zugesagt.
Das Training hat Olaf Scholz, glaube ich, dreimal hintereinander absolviert, ne? Oder? Oder viele Politiker.
Es gibt einen Unterschied zwischen, ich blocke sympathisch alles weg. Das ist auch nicht. Ich habe ein Interview zugesagt.
Alles gut. Susanne, du kannst einfach jetzt sagen, du kannst dich nicht dran erinnern. Das ist ja auch okay.
Ja, gut.
Nein, aber es wird auch gar nicht, es wird natürlich nicht zu persönlich, was aber natürlich uns so wahnsinnig interessiert. Du hast dann nicht dein Leben, aber mindestens dein berufliches Leben dieser Disziplin gewidmet. Was ich ganz beeindruckend finde, fast jetzt 2 Jahrzehnte. Was ist das, was dich dranbleiben lässt? Was macht dir Spaß, jeden Tag diesen Job zu machen?
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich auch ein bisschen verändert. Ich bin eigentlich so ein bisschen in die Kommunikation gestolpert, weil, und das ist so ein Vorurteil, was, glaube ich, an vielen Stellen vorherrscht. Meine Mama hat gesagt, du bist so gut in Kommunikation und eigentlich kommunizierst du den ganzen Tag. Das tun wir alle. Aber das war der Grund, warum ich mich ein bisschen mehr mit Kommunikation beschäftigt habe, dann da gelandet bin. Und das auch einfach super spannend finde, was wir mit Kommunikation tatsächlich erreichen können. Also ich habe so viele wahnsinnig spannende Projekte begleiten dürfen, wo es spannende Veränderungen zu sehen gab. Ne? Ein letzter Case, den wir in der Agentur gemacht haben, wo ich involviert gewesen bin, da ging es um das Heilmittelwerbegesetz. Und zwar für einen Kunden, der ist neu auf dem deutschen Markt gewesen, Pharmakonzern, hat ein bekanntes Produkt auch aufgekauft von anderen Pharmakonzernen, was man kennt, aber eben die Unternehmensmarke nicht, und hat sich dafür interessiert, was kann man eigentlich tun? Ne? Wir sind ein junges Unternehmen, wir stehen für Diversität. Was sind Themen, mit denen wir uns als Unternehmen tatsächlich ins Gespräch bringen können? Und dann haben wir, ist nicht so schwer rauszufinden, aber natürlich sind Frauen in dem Bereich vorherrschend, also in der Apotheke arbeiten 98% PTAs. Ne? Es gibt ganz viele Apothekerinnen, viel mehr als Apotheker. Ärzte und Ärztinnen sind ungefähr gleich. Trotzdem ist es so, dass wenn wir in der Werbung ein Präparat sehen, dann muss am Ende immer stehen, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Und wir haben interessanterweise, da hat die Sprecherin, die damals für dieses Unternehmen den Nachsatz gesprochen hat in der Werbung, hat gesagt, warum ist das eigentlich so? Und das ist ein ganz spannender Punkt gewesen, um dort weiter drauf aufzusetzen, wenn man sich eben Daten anguckt, dass vorrangig Frauen in dem Bereich arbeiten. Und da haben wir eine Kampagne gestartet, mit unterschiedlichen Stakeholdern gesprochen, Informationen rausgegeben etc. pp. Mit dem Gedanken, das sollte geändert werden. Es kann doch nicht sein, dass dort so viele Frauen sind und die gar nicht sichtbar sind in Gesundheitsberufen, obwohl es eben so viele von uns gibt. Und das hat das Unternehmen glücklicherweise so als Start tatsächlich mit uns gesagt, ja klar, das machen wir. Was dann dazu führte in 2 Jahren, dass wir tatsächlich das Heilmittelwerbegesetz, was nämlich vorschreibt, dass genau dieser Text genauso abgebildet werden muss. Wir haben das gebrochen, wir haben die Werbung geändert, ausgespielt und wir haben im Bundestag dann natürlich die Petition eingereicht, dass das geändert werden muss. Und jetzt gibt es ja den geänderten Pflichttext. Das sind Dinge, die mich bewegen. Das finde ich spannend, wie viel Einfluss wir darauf haben können, dass sich Dinge verändern. Und das ist was, warum ich jeden Tag aufstehe und Kommunikation mache. Unter anderem auch, weil ich finde, dass Kommunikation ein unterschätzter Bereich ist, auch im Zwischenmenschlichen, aber das betrifft natürlich auch Unternehmen. Wir haben vorhin über Employer Branding gesprochen, aber auch Mitarbeitendenkommunikation. Alle gehen irgendwie immer davon aus, dass wir miteinander anständig reden können. Wir können irgendwie miteinander kommunizieren. Ich sende eine Botschaft und dann wird die schon ankommen. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern da gibt's ganz viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr dahin kommen, dass Kommunikation eben auch bedeutet, wir lernen gemeinschaftlich, was Kommunikation eigentlich bedeutet und wie müssen wir eigentlich miteinander reden, damit wir trotzdem über die wichtigen Themen in Unternehmen beispielsweise sprechen können, ohne dass dann jemand beleidigt ist oder kündigt oder es Riesenturbulenzen gibt oder man irgendwie gelangweilt ist, was auch immer. Ich glaube, dass Kommunikation da einen echten Unterschied machen könnte, wenn wir uns wirklich mehr darauf besinnen, was der Kern von Kommunikation sein kann und das gerade in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, in denen wir eher frontal aufeinander zugehen.
What a famous last sentence. Sehr gut. Danke.
Ich wollte gerade sagen, es kann es noch nach diesem perfekten Schlusswort noch überhaupt irgendwas geben.
Ja, der klare Wunsch, nochmal irgendwann eine zweite Folge zu machen. Ja. Und dann gerne am selben Tisch sitzen. Vielen Dank.
Am selben Tisch finde ich super. Das ist richtig ganz cool. Großartig. Danke. Genau. Und
sehr inspirierend.
Ja, ich finde das auch ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, ich trage das immer sehr gerne vor mir her. Vielleicht können wir irgendwann mal eine Folge zum Thema, wie können wir miteinander kommunizieren, machen. Konfliktfähigkeit ist ein großes Herzensthema von mir.
Sehr gerne. Sehr
du gerne. Hast die Einladung schon in deinem Postkasten sozusagen.
Ja, das
ist
sehr gut.
Und das ist die 45 Minuten, wir können immer nur Themen anreißen. Und genau das, wenn man eigentlich tiefer und tiefer Menschen redet mit Menschen, für eine ganze Ewigkeit, wenn man das übrigens, das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, die Relations ist rübergekommen.
Absolut.
Yes, ist sie.
Vielen Dank für dein Kommen, Susanne, deine Gedanken.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.